Die Radio Wissen. Update.
Alle diejenigen, die sich Sorgen machen, bleiben Sie weg von denen, die diesen Hass, dieses Gift in unser Land spritzen.
Das hat mit Sorgen nichts mehr zu tun. Wenn jemand mit Pegida heute mitläuft oder wenn jemand in Erfurt auf diese AfD-NPD-Demonstrationen geht, dann muss sie wissen, da geht man mit dem Rechten ran, dann geht man mit neuen Nazis.
Ein Jahr Pegida-Demonstrationen. Zu diesem Jahrestag erwarten die Veranstalter der fremdenfeindlichen Bewegung heute in Dresden tausende Anhänger. Ein Jahr Pegida, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Auch im Zusammenhang mit den zunehmenden fremdenfeindlichen Übergriffen. Unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Vivien Leue. Hallo.
Update.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt waren eben schon zu hören. Sie und viele andere Politiker haben sich klar gegen die Pegida-Bewegung und die Parolen der rechtspopulistischen AfD ausgesprochen. Und sie werfen Pegida und der AfD vor, die Stimmung so aufgeheizt zu haben, dass es zu gewalttätigen Übergriffen kommt. Dazu sagt Bundesjustizminister Heiko Maas:
Und es beginnt immer mit Worten. Erst fällt die Hemmschwelle bei den Worten und dann kommen die Taten.
Tatsächlich, laut den Zahlen des Bundesinnenministeriums sind die Angriffe auf Asylbewerber und Flüchtlingsheime seit Anfang des Jahres merklich angestiegen. Allein in diesem August hat es demnach verglichen mit dem August letzten Jahres 3-mal mehr Vorfälle gegeben. Gibt es also einen Zusammenhang zwischen fremdenfeindlicher Hetze und gewalttätigen Übergriffen? Hier auf D-Radio Wissen sagte Andrea Hübler, Opferberaterin aus Dresden:
Ja, also wir als Sachsen haben das seit letztem Jahr feststellen müssen, dass sich mit den Demonstrationen von Pegida der Ton vor allem gegen Asylsuchende deutlich verschärft hat und das natürlich immer auch Auswirkungen dann hat auf ein Klima, in dem die Hemmschwelle für Gewalt deutlich sinkt.
Nicht zuletzt wegen des Attentats auf die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker, die gestern übrigens mit knapp 53% der Stimmen gewählt wurde, fürchten jetzt auch Politiker zur Zielscheibe von Übergriffen zu werden. SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi erzählt von der Hasspost, die sie erhält.
Ich werde dort angesprochen als Frau Ausländer-Drecksau. Merke dir, die Fülle solcher verschissenen Ausländer wie du gefährden das Recht der Deutschen auf Bewahrung ihrer Identität. Die Abrechnung mit dir folgt.
Mittlerweile kommen die Morddrohungen als offene Kommentare im Internet. Also nicht nur sehr massive beleidigende Kommentare, sondern eben auch bis hin zum Tod, den man mir wünscht.
Das sagt Bodo Ramelow, Ministerpräsident und linke Politiker in Thüringen. Nachdem schon letzte Woche bei der Pegida-Demo in Dresden ein Mann einen Galgen hochhielt mit Reserviertschildern für Angela Merkel und Sigmar Gabriel, hat jetzt der Leipziger Oberbürgermeister eine ähnliche Drohung erhalten. Unbekannte haben auf einen Container in der Leipziger Innenstadt einen Galgen gemalt und die Worte "Wir kriegen dich" daneben geschmiert. Heute Abend nun sollen mehr als 10.000 Pegida-Anhänger nach Dresden kommen. Die Kollegen der Redaktionskonferenz schalten in einer Stunde live dorthin. Und auch international werden die Entwicklungen in Deutschland mittlerweile beobachtet. Über das Attentat von Köln berichteten Nachrichtensendungen in aller Welt.
Henriette Recker ist eine Kandidatin sans Etikette politique à la mairie.
Police say the suspect told them he was acting out of quote ethnic intolerance and that he disapproved of Recker's refugee policies.
Um Deutschland und der Welt zu zeigen, dass es auch Gegenstimmen zu Fremdenfeindlichkeit und Hass gibt, haben mehrere Organisationen für heute Abend zu einem Sternmarsch in Dresden aufgerufen. Und unter dem Hashtag Ich bin Dresden haben vor allem heute wieder viele Menschen den Grund gepostet, warum sie nicht zu Pegida gehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Hashtag Ich bin Dresden, den gibt's schon etwas länger, aber heute nach einem Jahr Pegida ist er bei Twitter besonders beliebt. Das Foto von TU-Rektor Professor Hans Müller-Steinhagen macht zum Beispiel die Runde bei Twitter. Darauf hält er ein Schild hoch, auf dem steht: Ich bin der Rektor der TU Dresden und einer der mehr als 500.000 Dresdner, die nicht zu Pegida gehen. Auch Albrecht Pallas hat ein Bild von sich gepostet. Auf seinem Schild steht: Tausende zeigen seit Monaten Mitmenschlichkeit und Anstand. Das ist meine Stadt. Anam Kara schreibt auf Twitter: Zwinger, Semperoper, Elbe, das ist Dresden. Aber Pegida ist nicht Dresden. Pegida ist nicht das Volk. Carsten Wendt verteidigt seine Heimat ebenfalls. Die ewig gestrigen Pegidaisten träumen einen mittelalterlichen graubraunen Traum. Dresden aber ist wach, modern und bunt. Und Gulisch Delight meint: Ich bin aus Dresden und möchte mich auf meinen Reisen nicht für meine Herkunft schämen müssen. Dass der Hashtag keine reine Schildhochhalteaktion ist, legt zum Beispiel das Bild von Florian V. nahe. Auf seinem Schild steht: Ich bin Dresden, weil diese Stadt zu meiner Heimat wurde und ich seit einem Jahr gegen Pegida auf die Straße gehe.
Was sonst noch wichtig war?
Auf der Balkanroute sitzen nach Schätzungen der UNO mehr als 10.000 Flüchtlinge fest. Und jetzt hat auch Slowenien seine Grenzen dicht gemacht. Pro Tag sollen nur noch 2.500 Flüchtlinge durchgelassen werden. Die UNO kritisiert das, wie eine Sprecherin in Mazedonien erklärt.
Flüchtlinge werden immer alternative Routen finden, egal was passiert. Es ist viel besser, diese Realität zu akzeptieren und das Ganze zivilisiert und menschlich zu gestalten, als den Preis, den diese Menschen bezahlen müssen, immer weiter zu erhöhen. Sie etwa hier auf dem Balkan auf Alternativrouten durch Kosovo, Bosnien oder Montenegro zu zwingen. Das wären viel schwierigere Routen, um ihr Ziel zu erreichen.
Nachdem vorher schon Ungarn seine Grenzen geschlossen hatte, versuchten die Flüchtlinge zuletzt von Serbien über Kroatien, Slowenien und Österreich nach Deutschland und Nordeuropa zu kommen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier war in Saudi-Arabien und im Iran zu Gast und hatte eigentlich vor, zwischen beiden Ländern zu vermitteln. Die beiden sind die wichtigsten Golfstaaten und sie mischen in den Bürgerkriegen in Syrien und im Jemen mit. Allerdings unterstützen sie unterschiedliche Seiten. Steinmeier sagte nach einem Treffen mit dem saudischen König, es sei schwer, die Gräben zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu überbrücken.
Gleichwohl habe ich auch hier in diesem Gespräch den Willen Saudi-Arabiens entdeckt und glaubwürdig vermittelt bekommen, dass man an politischen Lösungen interessiert sind.
Steinmeier hat die Golfstaaten bei seiner Reise auch aufgefordert, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Nach den Vorwürfen im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006 prüft die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main einen Anfangsverdacht für ein Ermittlungsverfahren. Als mögliche Tatbestände stehen Betrug, Untreue und Korruption im Raum. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat sich heute noch einmal gegen die Vorwürfe gewehrt.
Das Sommermärchen ist nicht zerstört, weil ich auch hier nochmals sage, es hat keine schwarzen Kassen gegeben. Es hat keinen Stimmenkauf gegeben.
Der Spiegel hatte über den Verdacht berichtet, der Deutsche Fußballbund habe mit Geldern aus einer schwarzen Kasse möglicherweise 4 Stimmen von asiatischen Mitgliedern der FIFA-Exekutive gekauft. Deutschland hat den WM-Zuschlag letztlich mit einer Stimme Vorsprung erhalten. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen die Manager der deutschen Abteilung von Facebook wegen der Hasskommentare auf der Seite. Die Staatsanwaltschaft könnte das als vorsätzliche Beihilfe zur Volksverhetzung werten. Allerdings wird der Fall erstmal geprüft. Ob es ein Verfahren gibt, ist noch nicht klar.
Was noch wichtig wird.
In Bonn hat eine weitere Vorbereitungskonferenz für den Weltklimagipfel in Paris angefangen. Diplomaten und Experten arbeiten diese Woche nochmal am Entwurf für das geplante Abschlussdokument. Ohne diese Vorbereitungen befürchten viele, dass der Weltklimagipfel im Dezember zum Flop wird. Das Vorbereitungstreffen in Bonn ist nach aktueller Planung das letzte vor Paris.
Und sonst in der Welt?
In Israel wollen mittlerweile viele Menschen einen Waffenschein. Wie der Radiosender der israelischen Armee berichtet, steigt die Anzahl der Anträge aktuell deutlich. Hintergrund ist vermutlich die Serie von Messerattacken von radikalen Palästinensern in den letzten Wochen. Israels Polizeiminister hatte in dem Zusammenhang angekündigt, dass es schneller und einfacher werden wird, einen Waffenschein zu bekommen. Seit Monatsanfang sind bei den Messerattacken 8 Israelis getötet worden. Auf palästinensischer Seite gab es 40 Tote, viele davon Attentäter. Einige wurden aber auch bei Auseinandersetzungen mit dem israelischen Militär getötet. Ein Auslöser für die Gewalt ist der Streit um den Tempelberg in Jerusalem. Er ist sowohl für Muslime, Christen als auch Juden eine heilige Stätte. Aktuell dürfen aber ausschließlich Muslime auf dem Tempelberg beten. Die Palästinenser befürchten, dass Israel diesen Status aufweichen will. Israel weist den Vorwurf zurück. Allein wegen der Idee für einen regimekritischen Film muss ein iranischer Regisseur ins Gefängnis. In Teheran hat ein Gericht den Dokumentarfilmer Keivan Karimi zu 6 Jahren Haft verurteilt und 222 Peitschenhieben. Karimi war vor 2 Jahren verhaftet worden, weil er einen Dokumentarfilm über politische Untergrundaktivisten während der Revolution von 1979 drehen wollte. In dem Film sollten offenbar auch neue Proteste gegen die Staatsführung thematisiert werden. Und zwar die Proteste vor 6 Jahren nach mutmaßlichen Wahlfälschungen bei der Präsidentenwahl. Bis zum Gerichtsprozess war Karimi auf Kaution frei. Er selbst hatte nach eigenen Angaben nur mit einer Bewährungsstrafe gerechnet, weil er den Film nie angefangen hatte. Sein Anwalt will Berufung einlegen. Das Urteil gilt auch für iranische Verhältnisse als hart. Oslo soll in den nächsten 4 Jahren autofrei werden. Die neue Regierungskoalition der norwegischen Hauptstadt hat sich vorgenommen, bis 2019 alle Privatautos aus dem Innenstadtring zu verbannen. Das bereitet vor allem den Einzelhändlern Sorgen, denn 11 von 57 Einkaufszentren in Oslo liegen im Stadtzentrum. Das Regierungsbündnis aus Sozialisten und Grünen will außerdem weniger fossile Energien fördern, Fahrradwege ausbauen und den Verkauf von E-Bikes fördern. Bis 2019 soll der Autoverkehr im gesamten Osloer Stadtgebiet um 20% reduziert werden, bis 2030 um 30%. Wie norwegische Medien berichten, soll den Posten des Oberbürgermeisters aber nicht der grüne Shuaib Sultan übernehmen, sondern die Sozialistin Marianne Borgen.
Wissensnachrichten.
Es ist jetzt schon über 40 Jahre her, dass zum letzten Mal ein Mensch einen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Danach war der Mond erstmal nicht mehr so spannend für die Raumfahrt, aber das hat sich in den letzten Jahren geändert. Inzwischen überlegt man sogar wieder ernsthaft, den Mond dauerhaft zu besiedeln. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten. Den ersten Schritt dazu haben Russland und die EU jetzt angekündigt.
Genau, die wollen in 5 Jahren gemeinsam eine Mission hochschicken, die heißt dann Luna 27. Die ist erstmal noch ohne Astronauten, nur eine Sonde soll auf dem Mond landen und zwar nicht irgendwo, sondern am Südpol des Mondes. Den kennt man nämlich bisher noch gar nicht.
Was ist denn da am Südpol so spannend, dass man überhaupt dahin will?
Ja, da gibt es erstmal Sonne, das ist schön, weil da hat man dann über Solarzellen Strom und es gibt Schatten. Da hofft man wiederum, dass sich in so kleinen Kratern Wasser in Form von Eis gehalten hat. Das hat man schon mit Orbitern entdeckt, aber nur in kleinen Spuren bisher auf dem Mond selbst nachgewiesen.
Und wenn die neue Mission am Mond Südpol wirklich Wasser findet, wie geht's dann weiter?
Also die Idee ist dann, dauerhaft eine Station zu bauen. Der ESA-Chef, der spricht sogar von einem richtigen Dorf. Und da könnten dann wie auf der ISS Raumfahrer aus allen Nationen leben. Das ist zumindest die Idee. Und man könnte auch Forschung betreiben und schon mal für den Mars üben. Und russische Wissenschaftler, die an der Mission beteiligt sind, die sagen, in diesem Jahrtausend wird die Menschheit einen dauerhaften Außenposten auf dem Mond errichten. Und wir wollen dabei sein.
Ja, mehr zu diesen Plänen gibt's auch wieder gleich hier im Anschluss. Weiter geht's mit Schummeln, beziehungsweise wie man sowas aufdeckt. Eine neue Software, die könnte Plagiatsjägern helfen, die Doktorarbeiten nach Mogeleien zu durchsuchen.
Genau, das Ganze heißt Zeitplug und kommt von der Uni Konstanz. Die Software, die schaut sich nicht nur die Texte an, sondern vor allem Quellenverweise und auch mathematische Formeln. Andere Plagiatsprogramme, die suchen ja in der Regel nur nach Übereinstimmungen von Wörtern und die kann man eben leicht austricksen, indem man halt ein bisschen anders formuliert. Die Macher von Zeitplug, die sagen, auch dann verweist man aber noch auf die gleichen Theorien, also auch wenn man anders formuliert oder die gleichen Publikationen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man es sogar in der gleichen Reihenfolge macht und genau nach diesen Mustern sucht das Programm. Das Praktische dabei ist, dass die Sprache tatsächlich egal ist, also der eine Text kann auf Deutsch sein, der andere auf Chinesisch.
Und damit kann ich jetzt auch die Doktorarbeit von meinem Chef angucken?
Ja, bisher leider nur, wenn sie in Biomedizin geschrieben wurde. Die Entwickler, die arbeiten aber dran, das Programm zu erweitern und auch zum Runterladen anzubieten. Aber man muss auch sagen, alleine kann das Programm natürlich kein Plagiat entdecken, sondern nur verdächtige Stellen finden. Und danach muss auch wieder ein Prüfer ran und die nochmal einzeln nachschauen.
Gut, schauen wir mal auf andere Wege, Ruhm zu ernten. Zum Beispiel als YouTuber ist das möglich und da kann man sogar richtig viel Geld verdienen.
Oh ja, das Wirtschaftsmagazin Forbes hat jetzt zum ersten Mal die Liste der bestbezahlten YouTuber ermittelt. Und die verdienen vor allem über Werbung gar nicht mal so schlecht. Ganz vorne steht Felix Kjellberg, auf YouTube heißt er PewDiePie und er hat 12 Millionen Dollar letztes Jahr verdient. Der Schwede hat 40 Millionen Abonnenten, die gucken ihm dabei zu, wie er Videospiele spielt und das Ganze kommentiert. Also hauptsächlich schimpft er eigentlich. Auf Platz 2 kommt dann das Comedy-Duo Smosh aus Kalifornien, das mit Pokémon-Parodien erfolgreich wurde und jetzt seinen ersten Spielfilm rausgebracht hat. Und dahinter liegen noch die Brüder Benny und Ruffy Fine, die wiederum YouTube-Nutzer dabei filmen, wie sie Clips von zum Beispiel PewDiePie anschauen. Das Ganze nennt man dann React-Videos.
Gut, da beißt sich dann die Katze wieder in den Schwanz. Vielen Dank, Sophie Stiegler. Tschüss.
Wetter.
Der Tag, der geht trüb zu Ende. In der Nacht regnet es vor allem im Osten und in der Mitte noch ein bisschen. Ansonsten bleibt es meistens trocken, aber oft neblig. Dazu gehen die Temperaturen runter auf 8 bis 2 Grad. Stellenweise kann es auch glatt werden. Morgen wird es dann so wie heute, grau und trüb bei maximal 7 bis 13 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.